People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Tim Verhoeven unter anderem mit seiner Perspektive auf das Thema Recruiting, den richtigen Umgang mit HR-Daten und was ihn ansonsten noch so umtreibt. Und damit hallo und herzlich willkommen, Tim.
Hallo.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Tatsächlich haben wir auch schon eine relativ lange Vorgeschichte. Bevor wir aber gleich ins Gespräch starten, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, auch dich unseren Zuhörerinnen oder beziehungsweise den Menschen vorzustellen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen. Du bist Senior Manager Talent Intelligence bei Indeed, die Jobbörse, die die meisten wahrscheinlich so ein bisschen auch aus der TV-Werbung kennen. Da gibt es ja immer den Gag mit Indeed in Greed. Und vormals war dein Stellentitel sogar noch ein bisschen klangvoller, Recruiting Evangelist, also was ja auch dahingehend sehr gut zu dir passt. Also, dass du selber sagst, du bist ein Recruiting-Nerd. Darüber müssen wir gleich sprechen. Hast uns ja auch lustige Figuren mitgebracht. Vielleicht hat es auch damit noch so ein bisschen was auf sich. Generell kann man sagen, dass du ein rege gefollowter Branchen-Influencer bist. Gerade was das Thema HR-Daten, Recruiting, Employer Branding ja schon auch sehr früh anging. Also umso mehr freue ich mich heute auch, mit dir sprechen zu dürfen. Und wie gesagt, es ist nicht unser erster gemeinsamer Podcast. Du hast immer wieder neue Perspektiven, spürst Trends auf wie ein Trüffelschwein, kann man fast sagen. Und dieses Trüffelschwein spannt dann vielleicht auch den Bogen zu deiner zweiten Leidenschaft. Du grillst unglaublich gern, hast immer die Hot Topics, also die heißen Themen, auch das passt zum Grillen, auf der Pfanne, wenn es um Recruiting geht und beschäftigst dich ja sehr gerne auch in deiner Freizeit mit dem Thema Kochen, Grillen. Da haben wir nachher auch noch eine Kleinigkeit mit dir geplant. Das vielleicht mal so ein bisschen als warme Worte, als Einleitung zu deiner Person. Was gibt's ansonsten noch über dich zu erfahren? Und wenn du für deine Family, ihr habt ja auch zwei Kids, brutzelst, was gibt's da auf dem Grill?
Ich muss gerade erstmal so kurz schlucken. Hat er mich gerade Schwein genannt?
Ich hab dich nicht Schwein genannt. Ich habe Trüffelschwein. Ich habe gesagt, im Endeffekt, das Trüffelschwein letztlich, was dann die Trends aufspürt.
Nee, super. Tolle Vorstellung. Vielen lieben Dank. Und es ist ja mittlerweile der dritte Podcast, glaube ich, sogar, den wir jetzt zusammen aufmachen.
Genau.
Man sagt ja auch, alle guten Dinge sind drei. Deswegen schön, dass ich hier sein kann. Was brutzel ich privat? Tatsächlich gar nicht mehr so viel Fleisch, weil kleine Kinder, muss man ein bisschen überlegen, wie kann man das als divers auch gestalten. Und ich habe im Umfeld mittlerweile auch viele Menschen, die weniger Fleisch essen, also dann eher mal lokales Fleisch und dazu tatsächlich auch mittlerweile recht viele vegetarische Sachen. Maiskolben, wir haben vorhin lustigerweise darüber gesprochen, ist bei meinen Kindern sehr groß im Kurs, weil die super gern diese Dinge abnagen. Also wirklich wie so Kaninchen, so die ganze Zeit. Und das ist gehört zu den Sachen. Und das ist für mich echt auch eine Herausforderung, für jemand, der früher ausschließlich Fleisch gegrillt hat, heute mal zu gucken, was gibt's eigentlich noch über den Tellerrand hinaus. Das ist schon spannend.
Aber der Blick über den Tellerrand hinaus fällt dir, glaube ich, nicht schwer. Das ist ja auch so ein bisschen dein eigener Antrieb. Also habe ich dich zumindest immer wahrgenommen, also auch bei Recruiting. Lass uns vielleicht ganz kurz auch deine Rolle nochmal umspannen. Senior Manager Talent Intelligence bei Indeed. Da haben wahrscheinlich viele Kopfkino, ja. Aber wahrscheinlich ein sehr unterschiedliches. Was machst du genau?
Es klingt nicht so fancy wie der Recruiting Evangelist vorher, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem eine Menge Buzzword erstmal. Was mache ich eigentlich? Also ich arbeite sehr viel mit Daten. Ich bin, obwohl ich seit 15 Jahren im Recruiting bin, Statistiker vom Hintergrund und habe immer sehr früh in dieser Recruiting-Welt angefangen, Dinge mit Zahlen erklärbar zu machen und versuche damit Kunden zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Bin also nicht irgendwie im Vertrieb und versuche denen nicht zu verkaufen, sondern für unsere großen Kunden versuche ich Insights zu generieren, wie sie bessere Entscheidungen treffen können. Und daneben bin ich in vielen Dingen so ein bisschen das Aushängeschild von Indeed im B2B-Umfeld. Das heißt, wenn irgendwo Vorträge gehalten werden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich es mache. Webinare, Podcasts, das ist so mein Metier.
Insights für bessere Entscheidungen, da bin ich direkt mit dem Textmarker gedanklich hängen geblieben. Was sind denn momentan so die Dinge, die bei dir angefragt werden? Beziehungsweise welche Insights darfst du eben auch für was für bessere Entscheidungen bereitstellen?
Ja, wir sehen ja, dass wir gerade in einer spannenden Arbeitsmarktsituation sind. Der Arbeitsmarkt hat sich verändert wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Er ist extrem volatil, das heißt, die Amplituden gehen sehr, sehr schnell hoch und runter. Mal ist, wow, wir können alle rekrutieren, wir müssen rekrutieren und es ist gerade schwierig. Ein halbes Jahr später, oh Gott, wir müssen auf die Bremse treten. Irgendeine der ganzen Krisen, ob Corona, Energiekrise, Ukraine oder sonstige Sachen, führt dazu, dass wir wieder auf die Bremse treten müssen. Und dieses Auf und Ab führt gerade dazu, dass Unternehmen sehr unsicher sind. und natürlich viele Fragen haben, wie könnte sich der Arbeitsmarkt entwickeln, wie entwickelt sich auch das Jobsuchendenverhalten, Gen Z und so weiter und so fort. Und was können wir als Ableitung davon treffen, um uns darauf einzustellen? Das fängt an bei simplen Fragen, wie kann ich meine Recruiting-Organisation aufbauen, damit sie schnelllebiger wird? Weil man kann sich vorstellen, in einer Situation, wo viel rekrutiert werden muss, brauchen wir viele Recruiter. Wenn ich aber ein halbes Jahr wieder auf die Bremse trete, sind diese Menschen plötzlich überflüssig. Was mache ich dann? Schmeiße ich die raus oder mache ich es clever und versuche, meine Organisationsstruktur so umzubauen, dass sie in beiden Situationen vernünftig damit umgehen können? Und das ist schon ein Trend, wo viele Organisationen gerade überlegen, wie können sie das eigentlich machen und wie können sie aus dieser starren Position in eine agilere Situation reingehen?
Ich lieb's an dir, wir sind direkt im Thema drin. Frage 1, zack. Jetzt lass uns genau darauf vielleicht nochmal tiefer eingehen. Mhm. Was ist, also du hast es ja angesprochen, wir haben Recruiterinnen, die dann einen Peak bedienen und die dann aber vielleicht in Zeiten, wo es kaum Einstellungen gibt, ja, so ein bisschen auf der Bank sitzen und dann natürlich sich die Frage stellt, was macht man mit denen? Jetzt hast du das Thema agilere Organisation angesprochen. Wie würdest du das denn als Unternehmen lösen?
Ja. Es gibt ja immer diesen Dreiklang zwischen wollen, dürfen und können. Du musst eigentlich als Arbeitgeber dafür sorgen, dass alle drei Dimensionen passen. Das Wollen ist eine Frage von Mindset. Also hast du Menschen, die dafür auch gemacht sind, die auch motiviert werden von Zielerreichung und so weiter und so fort, mit diesen Veränderungen klarzukommen. Es gibt ja nicht umsonst diesen ganzen Begriff Change Fatigue momentan, den ich komplett nachvollziehen kann. Ne? Veränderung ist nicht immer schön. Veränderung ist manchmal anstrengend, weil du kommst aus der Komfortzone raus und so weiter und so fort. Da musst du als Arbeitgeber erstmal die Rahmenbedingungen schaffen. Zum Beispiel durch agile Anpassungen von Zielen, von Ressourcen, die auch dahinter allokiert werden können und so weiter. Das ist das Wollen, was beeinflusst werden muss. Das Können ist dann wiederum, wie kann ich Menschen eigentlich auch weiterbilden, dass sie in der Lage sind, vielleicht auch andere Dinge zu machen, die mit diesen Schwankungen einhergehen. Dass also, wenn zum Beispiel weniger einzustellen ist, dass sie die Menschen die Kompetenz haben, auch mehr mit strategischen Projekten zu arbeiten. Es gibt im Recruiting oder im HR so viele Themen, die angepackt werden können und sollten, aber es sind nicht immer die Kompetenzen der Person da, die dies selber umsetzen können. Das wäre das Können. Und der dritte ist das Dürfen. Du musst natürlich deine eigenen Policies auch machen, um den Menschen diese Flexibilität auch mitzugeben, dass sie es machen dürfen auch. Das heißt auch mal, dass Menschen nicht nur strikt in ihren eigenen Rollen sind, sondern dass man auch sagt, okay, du kannst mal von der einen Rolle in die andere Rolle switchen, ohne dass wir erst einen riesigen administrativen Aufwand dahinter haben, dass du dann in einer Phase beispielsweise dich mehr um die operative Rekrutierung kümmerst, in der nächsten Phase eher um strategische Projekte, um Employer Branding, um Bindungsmaßnahmen vielleicht auch, dass du auch diesen Rahmen schaffst. Und das sind erstmal die drei Hauptaufgaben, die man als Arbeitgeber in dem Bereich hat.
Das heißt, du würdest Unternehmen, die jetzt hier zuhören und sagen, Tim, genau der Punkt, wir haben gerade die Situation, sehr viele Recruiterinnen bei uns kommen eigentlich nicht ihrer Kerntätigkeit oder der initialen Aufgabe nach, da würdest du sagen, dann geht auf Bindung.
Jein. Also es kommt darauf an, glaube ich, wie die Unternehmenssituation ist. Bin ich wirklich in einer harten Situation und muss jetzt gerade ums echte Überleben kämpfen? Dann haben wir gerade andere Themen. Dann ist vielleicht auch Bindung gar nicht das Thema, sondern erstmal Wertschöpfung. So, das ist aber bei den meisten gar nicht die Situation. Die meisten sind jetzt in so einer abwartenden Situation. Ja, vielleicht gerade ein Hiring Freeze. Wir stellen nicht so viele Menschen ein. Aber irgendwann wird natürlich die Zeit wieder kommen. Und das haben wir auch in jeder Phase in den letzten 5-6 Jahren gesehen. Danach wird das Peak viel größer. Danach wird also das Bedürfnis, Menschen einzustellen, wieder größer. Weil alle anderen stellen wieder ein. Der Wettbewerb wird härter. Ja, und dann habe ich keine Recruiter mehr. Es ist ja eigentlich eine Milchmädchenrechnung und die Leute werden immer schwieriger gute Recruiter finden. Deswegen muss ich da überlegen, was kann ich da machen? Und genau für diese Arbeitgeber ist wichtig, sich ein Konzept zu überlegen, was will ich machen? Heißt das, dass ich 100% der Recruiter immer behalten muss? Nee, aber ich sollte mir zumindest einen Plan machen für solche Zeiten und dann nicht aktionistisch erstmal agieren, wenn es soweit ist, sondern eigentlich sollte jedes Unternehmen für solche Situationen einen Plan haben. Und wenn man weiß, man braucht vielleicht 80%, kann man auch überlegen, ob die restlichen 20% vielleicht von Anfang an mit Freelancern, mit Dienstleistern oder anderen Sachen abgedeckt wird, damit ich nicht immer in eine Hire-and-Fire-Situation reinkomme.
Oder wobei das natürlich auch genau die Situation sein kann, mutig zu sein, weil wie gesagt, jetzt gerade dann, wenn wir in einer Abschwächung irgendwie sind, natürlich auch auf dem Markt wahrscheinlich sehr potente Menschen unterwegs sind, die vielleicht später zu einem Zeitpunkt extrem helfen können.
Total. Wir merken das ja super in der Phase, das haben wir schon in der ersten Corona-Situation gemerkt, dass die Firmen, die da clever und antizyklisch rekrutiert haben, die haben alle IT-Stellen besetzen können in einem halben Jahr, was sie sonst in einem ganzen Jahr nicht geschafft haben. Und das ist doch erstmal mega spannend, wenn man mal ein bisschen perspektivisch schaut und sieht, okay, es ist vielleicht gerade eine Delle, aber danach muss es ja wieder weitergehen, dass man dann überlegt, welche strategischen Positionen kann ich vielleicht sinnvoller mit mehr Aufwand auch in so einer antizyklischen Situation rekrutieren.
Indirekt haben wir auch gerade das Thema Zahlen ja ein bisschen gestreift. Wir haben uns angeguckt, ne, wenn viele Leute zu rekrutieren sind, dann habe ich viel zu tun. Lass uns da mal die Brücke bauen zum Thema Daten. Du setzt dich ja unglaublich stark auch mit dem Thema HR-Daten auseinander. Ja. Da vielleicht wirklich die ganz konkrete Frage zu Beginn. Was sind so aus deiner Sicht, ich weiß, man kann es nicht pauschal sagen, aber so, dann lass es mich zumindest in die Richtung drücken, deine drei Lieblings-HR-Daten beziehungsweise auch KPIs, die sich daraus ableiten lassen, die du momentan sagst, die hast du besonders gerne im Blick oder da schaust du drauf?
Ja. Es gibt ja meistens dieses Dreieck aus Zeit, Kosten, Qualität. Und ein guter Recruiter sollte alle drei Seiten im Blick haben. Deswegen sollten wir uns eine Zahl angucken, die eher auf Zeit geht, eine, die auf Kosten geht und eine, die auf Qualität geht. Wenn wir uns das Thema Zeit anschauen, dann ist es für mich so die einzelne Durchlaufzeit, die spannend ist. Viele Unternehmen gucken nur auf die Time to Hire. Eine Time to Hire hat aber das Problem, was mache ich denn dann? Ja, dann ist sie zu hoch. So what? Zu hoch für was, im Vergleich zu wem und so weiter und so fort, das bringt mir relativ wenig. Wenn ich mir Durchlaufzeiten anschaue, das heißt die einzelnen Prozessschritte, wie lang dauern die, wie lang ist ein Kandidat im HR-Bereich, wie lang ist ein Kandidat bei der ersten Prüfung beim Fachbereich, wie lang dauert eine Vertragserstellung und so weiter. Das sind die spannenden Punkte, weil damit kann ich dann anfangen, Prozessschritte zu optimieren. Wenn ich sehe, Kandidaten springen ab, Kandidaten sind unzufrieden und so weiter und so fort. Das heißt, das wäre für mich so dieser Prozess, Durchlaufzeiten, das wäre für mich die Zeitperspektive, die viel aussagekräftiger ist als diese global galaktische Time to Hire, die eh bei 10 Unternehmen 9-mal unterschiedlich auch definiert wird. Wenn wir das Thema Qualität anschauen, ist es im besten Fall eine Quality of Hire, die wir uns anschauen. Das heißt, wie gut sind eigentlich Kandidaten, die wir einstellen über Prozesse, um dann Rückschlüsse ziehen zu können, wie gut sind meine Auswahlprozesse, worauf müssen wir achten und so weiter und so fort. Und wenn ich mir das Thema Kosten anschaue, dann wäre es für mich eine Cost of Quality Candidate. Das heißt, wie teuer ist für mich ein qualitativ guter Kandidat? Beispielsweise ein Kandidat, der es schafft, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Weil wenn ich nur die Cost per Candidate mir anschaue, dann ist halt viel Masse möglicherweise dabei, mit der ich aber nichts anfangen kann. Und das bevorzugt dann Kanäle, die einfach nur viel Masse, aber wenig Qualität bringen. Wenn ich wiederum nur die Cost per Hire mir anschauen würde, dann gibt es zu viele Fremdfaktoren, die darauf Einfluss haben, ob jetzt beispielsweise ein Kanal gut ist oder schlecht. Das kann am Hiring Manager liegen und so weiter und so fort. Und die Fallzahl ist auch relativ gering. Deswegen, das wären meine drei Kennzahlen. Also einmal die Prozessdurchlaufzeit, einmal die Quality of Hire und einmal die Cost of Quality Candidate.
Mega, dass du so konkret auch auf die Frage geantwortet hast. Einfach mit den, wir sind immer bei den drei Punkten. Ja. Also wir kommen noch zum Fußball. Da spielen die auch eine Rolle. Wobei dann die Jungs da ein bisschen schwächeln gerade.
Ja. Böses Thema.
Deshalb skippen wir das mal. Das ist eben aber, was du gerade auch gemacht hast und was ich so toll daran finde, diese Auseinandersetzung mit Daten, das ist ja auch was in deinen LinkedIn-Beiträgen häufig vorkommt. Du sagst, Daten sind das eine. Ganz wichtig ist aber auch die Auseinandersetzung mit den Daten. Du hast dich neulich auch mit so einem Diagramm ein bisschen auseinandergesetzt. Müssen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber wie sensibilisierst du Organisationen oder Menschen auch genau für diesen Umgang? Weil das eine ist ja zu sagen, okay, wir haben die Daten und natürlich müsst ihr jetzt auch schauen, was man daraus lernen kann, wie man damit umgeht, aber wie sensibilisierst du Menschen auch dafür, genau dann diesen Schritt weiterzugehen? Weil wir haben ja mittlerweile unglaublich viele Daten und das ist ja, finde ich, auch beim Thema KI einfach so das Thema. Also ne, wir haben ganz, ganz viele Sachen, aber wir müssen viel kritischer natürlich auch werden in der Bewertung von dieser Information, die uns bereitgestellt wird.
Absolut. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass ich sensibilisiere, ohne bloßzustellen. Weil es ist sehr, sehr leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und sag, hey, ihr arbeitet aber nicht mit Daten. Das ist ganz schön blöd. Ihr seht doch, was ihr alles habt. Das hilft keinem. Man kriegt sofort so eine Gegenbewegung und das ist, glaube ich, super wenig hilfreich. Was hilfreich ist, ist mit praktischen Beispielen zu erklären, wie es einem geholfen hat und meistens auch, wie es helfen kann, den eigenen Zielen näher zu bringen. Viele HRler haben das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen im Unternehmen. Sie würden gerne mehr an den Entscheidertisch, sie möchten bei wichtigen Entscheidungen einbezogen werden und so weiter und so fort. Und um dahin zu kommen, ist die Sprache Daten, Zahlen, Business Case unglaublich wichtig. Und das ist meistens das, wo ich versuche zu sensibilisieren. Erstmal gucken, warum mache ich das Ganze? Weil für mich ist es irgendwie selbstverständlich, weil ich das schon seit vielen, vielen Jahren mache, aber für viele andere nicht. Und manche haben auch vielleicht nicht unbedingt eine positive Beziehung zu Zahlen. Die werden dann vielleicht an ihr eigenes Statistikstudium oder sonstige Sachen oder Statistik im Studium erinnert. Und das ist nicht unbedingt was Menschen immer nur positiv assoziieren. Ich sehe das ja, wenn ich immer sage, ich bin Statistiker. Und also, oh mein Gott! Warum? Und da versuche ich dann einfach ein bisschen niedrigschwellig die Menschen da auch abzuholen. Ich glaube, das ist super wichtig, erstmal mit dem Warum anzufangen und dann Quick Wins, Dinge, die einfach umzusetzen sind. Weil der nächste Fehler neben diesem der Frage nach dem Warum ist für mich immer, dass die Menschen dann versuchen, ja, jetzt versuchen wir ein großes Dashboard und jetzt brauchen wir ein Tool und hier und da. Es gab letztens einen schönen LinkedIn-Post zum Thema, Menschen denken im HR immer, sie brauchen ein großes Dashboard. Am Ende des Tages reicht Excel und gesunder Menschenverstand für die meisten Dinge am Anfang. Man kann immer komplizierter, man kann komplexer, man kann immer mehr. Aber mit einfachen Dingen zu starten, die einem helfen und auch die Organisation sensibilisieren, plötzlich arbeitet HR mit Daten, ist mega wichtig.
Und es schafft natürlich dann eben auch Vertrauen. Also weil was bringen mir die ganzen Dashboards und Daten, wenn ich daraus keine Maßnahmen ableite? Total. Und was ich trotz allem sagen muss, also diese Statistiker-Komponente, ich habe Psychologie studiert und Psychologie und HR-Themen werden ja immer so ein bisschen in die weiche, softe Ecke irgendwie auch gepresst. Ja. Da finde ich, tut es schon gut, wenn man so ein bisschen dem ganzen Rücken geben kann und sagt, ich bin Statistiker, also ich weiß
ja,
nicht.
Ja klar, deswegen sage ich das
also
doch.
Ich muss wirklich sagen, also ich glaube, dein Rücken sollte da nicht krumm werden, sondern extrem stark. Was bei dir ja total cool ist, auch dieses Recruiting-Nerd nochmal stressend, also Trüffelschwein habe ich nie gesagt als Analogie, aber Recruiting-Nerd, dazu stehe ich. Da hast du auch hier diese kleinen, süßen, nerdigen Spielfiguren mitgebracht, aber da gehen wir gleich drauf ein. Du bist ja seit über 15 Jahren im Recruiting, im HR unterwegs. Jetzt sind Daten, Technologien natürlich immer die Dinge, die ins Feld geführt werden, was sich verändert hat.
Ja.
Wenn wir davon abseits mal schauen, was so der Faktor war, der sich aus deiner Sicht zentral verändert hat, auf deiner Reise durchs Recruiting. Mhm. Wir gehen jetzt mal zu deinem beruflichen Start quasi zurück. Was würdest du sagen, ist das, was dir so in den letzten Jahren so signifikant auffällt?
Dass Arbeitgeber immer mehr verstehen, dass sie sich bewegen müssen. Als ich vor 15, 16 Jahren bei Vodafone angefangen habe, da haben wir eine Trainee-Position ausgeschrieben, da haben wir 200 Bewerbungen bekommen. Da konnten wir aus heutiger Sicht und nach eignungsdiagnostischen Maßstäben, nach sinnlosen Dingen entscheiden, ob die Leute passen oder nicht. Und es waren immer noch genug da. Und wer heutzutage eine Stelle ausschreibt, ist froh, wenn er mal 10 Bewerbungen vielleicht kriegt oder 5 Bewerbungen überhaupt. Und dementsprechend werden auch Hürden abgebaut. Arbeitgeber stellen sich anders darauf ein und das ist mega gut, weil dadurch entsteht Druck. Und dieser Druck führt auch dazu, dass HR in Summe gerade wichtiger wird in Unternehmen. Dass Unternehmen merken, wow, wir müssen uns mehr anstrengen, weil die Ware oder Ressource Mensch ist endlicher geworden. Das heißt, wir müssen uns mehr anstrengen, um gute Menschen zu kriegen. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, oh, passt die Person jetzt oder nicht, sondern hey, wir wollen dich haben. Und dieser Mindshift-Wechsel ist, glaube ich, essentiell und hat auch dazu geführt, dass wir alle im HR wichtiger geworden sind. Das hängt viel mit Demografie zusammen am Ende des Tages, aber und ist bei weitem auch noch nicht zu Ende. Aber das ist, glaube ich, so die essentiellste Sache in den letzten Jahren. Neben solchen technischen Sachen wie Internet und so weiter und so fort, finde ich das so, wenn man das anschaut auf einer Metaebene, mega spannend.
Bevor wir HR ist wichtiger geworden vertiefen, weil das ist ein sehr schöner Übergang zum nächsten Thema. Wir sind gerade zum Start deiner beruflichen Karriere gegangen, was ja auch ganz gut zu Mario und Luigi, die hast du uns hier beide als Figuren mitgebracht, beziehungsweise wer Mario Kart kennt, wird vielleicht auch mit einem der beiden Charaktere ja schon mal gespielt haben. Warum ausgerechnet die beiden, also was bedeuten hier Mario und Luigi und warum hast du sie auch als Figuren heute hier in den Podcast mitgebracht?
Also erstmal bin ich ein riesiger Nintendo-Fan, muss ich sagen, absoluter Fanboy und habe, glaube ich, schon als wirklich kleines Kind, ich war sehr, sehr früh angefangen, auch mit damals noch im Commodore 64 zu spielen. Also die älteren Zuhörer, das ist sowas wie ein Computer gewesen. Und da gab es auch schon Mario drauf, das fand ich mega gut. Dann den ersten Game Boy, ersten Super NES. Also ich bin sehr, sehr früh mit den beiden in Berührung gekommen. Und jetzt baue ich mal die Brücke zur Gegenwart. Ich habe vor 2 Jahren einen Podcast gegründet, die HR Data Dudes. Wie der Name vermuten lässt, ging es sehr viel um HR und Daten. Und wir haben uns in den ersten Folgen immer überlegt, wir wollen, um das Ganze irgendwie ein lustiges Intro zu machen, haben wir immer gesagt, wir beiden sind die der HR-Szene. Und am Anfang waren wir halt Mario und Luigi. Und da ich zu der Zeit etwas kleiner und bäuchiger war und mein Kollege etwas länger und schlaksiger, war ich der Mario und mein Kollege der Luigi.
Da es unser dritter Podcast ist, gebe ich dir als Hausaufgabe mit, dir auch eine Visualisierung für uns beide in Zukunft zu überlegen. Bin ich sehr gespannt, keine Ahnung, vielleicht werde ich dann irgendwie das Krokodilchen oder so oder, keine Ahnung, du die Biene vielleicht vom Fußballverein abgeleitet.
Marco.
Das wäre mal so mein erster Vorschlag, den ich ins Feld führe. Lass uns zurückkommen zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, HR ist wichtiger geworden. Und ja, ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz zentraler Aspekt bei der Diskussion im Recruiting-Prozess. Gerade auch das Thema Bewegung und Druck, was du gestresst hast. Häufig gibt es ja auch immer noch so ein bisschen ein Ungewohlsein, auch im Zusammenspiel zwischen HR und Business, wenn es darum geht, Recruiting-Prozesse zu gestalten. Ja. Wer ist da jetzt im Driver-Seat? Ist das Erstgespräch von HR zu führen oder vom Business? Zielgruppen haben manchmal die Präferenz. Ist es Business? Was macht aber dann noch HR, ja, wenn sie im Endeffekt nur suchen? Also wie würdest du empfehlen, auch dieses Zusammenspiel, gerade wenn du sagst, HR ist wichtiger geworden, optimal zu gestalten und dann eben auch die Balance zu halten zwischen der Relevanz von HR und eben auch dem Angebot eines coolen Jobs, weil wenn ich ein junger Recruiter bin, will ich wahrscheinlich auch Interviews führen und aber auch dem Bedürfnis der Zielgruppe relativ schnell tiefe Insights auch in meine potenzielle zukünftige Jobumgebung zu bekommen.
Ich glaube, da würden zwei Fragen besonders wichtig. Die erste Frage ist, wie transparent ist so ein Prozess intern? Weil meistens entsteht diese Unklarheit oder diese Dissonanz, weil nicht klar geregelt ist, wer ist für was zuständig. Und dann gibt es natürlich jeder, der sagt, ja, aber ich bin doch zuständig. Nee, aber ich bin doch zuständig. Ja, aber ich stelle die Leute doch ein. Ja, aber ich bin HR. Und wenn du aus so einer reinen Organisationsbrille draufschaut, ist es nie gut, eine Entscheidung damit zu begründen, ja, weil ich bin einfach hier, sondern weil ich Mehrwert stifte. Und wenn dieser Mehrwert nicht klar ist, wird niemand dich akzeptieren. Es ist einfach so. Also wenn du mir jetzt sagst, ja, wir machen das jetzt so, weil ich Lukas heiße. Ja, schön. Und nun? Und genauso ist es auch. Also HR muss sich erstmal darüber klar werden, welchen Mehrwert schafft sie in dieser ganzen Organisation und in diesem Prozess. Und das bringt mich direkt zum zweiten Punkt. Man muss sich überlegen, welchen Anteil will HR überhaupt haben? Also wie kann ich mich positionieren? Wo schaffe ich es auch, dem Fachbereich, dem Hiring Manager mitzugeben? Jo, weil ich dabei bin, schaffst du es nur, die guten Leute einzustellen. Nicht trotz meiner Person. Also ne, weil und nicht trotz. Ich glaube, das ist essentiell, dass man das schafft aufzuarbeiten. Und HRler haben einen Marktüberblick. Das heißt, die können super helfen dabei zu sagen, guck mal, das ist im Kontext der Gesamtsituation ein guter Kandidat. Das ist ein tolles Gehalt, was er sich wünscht. Das ist realistisch oder eben alles auch nicht. Ein Personaler sollte immer der Chef der Eignungsdiagnostik sein, weil das idealerweise der Hintergrund ist, den die Person irgendwie im Recruiting haben sollte. Das heißt, welche Auswahlmethoden sinnvoll sind und so weiter und so fort. Und da sollte die Person auch klar im Lead sein, was nicht heißt, dass sie jede Frage stellen muss. Und auch nicht nur so runterbrechen auf, ja, ich stelle die fachlichen Fragen und HR macht mal die Soft Skills dabei. Das ist Quatsch am Ende des Tages. Und HR sollte auch noch weiterhelfen können, wenn es darum geht zu sagen, okay, Candidate Experience, weil sie sind ja häufig der erste Ansprechpartner und so weiter und so fort. Also wenn man im Marketing oder so, wird man wahrscheinlich eher von Single Point of Contact sprechen. Ne? Dass es also einen Ansprechpartner gibt über den gesamten Prozess, wenn Rückfragen sind und so weiter und so fort. Diese drei Dimensionen sollte man offensiver auch mal einem Hiring Manager mitgeben. Und wenn der Hiring Manager das nicht sieht, dann hat auch HR ein Thema. Weil dann muss HR daran arbeiten oder Recruiting daran arbeiten, ja, warum werde ich denn nicht ernst genommen? Liegt es vielleicht auch immer an mir? Auch das ist ja ein Punkt. Man kann immer sagen, die bösen Hiring-Manager sind schuld, aber am Ende des Tages ist das immer was von zwei Seiten. Und keine Beziehung funktioniert nur, wenn der eine seinen Job macht, sondern beide müssen seinen Job machen.
Man kann quasi das HR in Mehrwert größer schreiben und hat dann super Argumente. Ich finde es schön, wie du es gerade gedroppt hast. Also weil wir auch immer viel über Branding sprechen, hätten wir direkt eine kleine Branding-Idee mit Mehrwert und HR groß geschrieben.
Copyright klaue ich mir.
Darfst du machen, kein Problem, ist nicht geschützt. Aber ein geschützter Raum hier, unser Podcast. Aber was ich cool finde, ist genau, was du sagst, diese Marktsicht, auch über diese Mehrwerte zu argumentieren, nicht zu sagen, ich will dabei sein und das haben wir schon immer so gemacht, sondern zu sagen, hey, aber ich habe die Marktsicht, ich bringe im Endeffekt rein, wie auch das Gehalt einzuordnen ist. Ich habe das Thema Candidate Experience im Griff. Ich kümmere mich auch darum und einfach dann darüber, über, wie du sagst, diese Mehrwerte zu argumentieren, finde ich eine sehr, sehr schöne Positionierung. Was mich interessieren würde, ist auch deine Einschätzung zu einem Thema, wo ich irgendwie eine ganz klare Meinung habe, aber das Gefühl habe, alle anderen haben irgendwie auch so ein bisschen eine sehr diverse. dieses ganze Thema Sprach-KI, da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja, es gibt, wir haben jetzt eine KI, die spricht so mit dir, als wäre es ein Mensch. Also wenn die dich anruft, also es wird dann zwar gesagt, das wird von einer KI geführt, das heißt also, der Mensch wird auch nicht veräppelt, aber es ist vom Feeling genauso, als wäre es ein Mensch. Und man muss ja wirklich sagen, manche KI-Anwendungen auch in der Sprache sind ja mittlerweile schon relativ weit. Man sieht das auch bei Videosynchronisation und so weiter. Wie stehst du dazu? Weil wir gerade Candidate Experience gestresst haben. Also stellen uns vor, Indeed, macht euch keine Sorgen, Tim bleibt noch ein bisschen. Aber wir stellen uns vor, du wärst mal auf der Suche nach einem neuen Job und deine Candidate Experience wäre von einer KI-Stimme begleitet, die mit dir spricht. Wie fändest du das?
Es kommt immer auf den Prozessschritt an.
Jetzt leg dich aber mal fest, mein Lieber.
Nein. Ich glaube, also erstmal gegen eine KI-Stimme habe ich überhaupt nichts. Okay. Sollte aber auch als KI-Stimme hinterlegt sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also Transparenz ist da essentiell, weil sonst wird vielleicht irgendwann die Erwartungshaltung geweckt, da ist ein richtiger Mensch. Und dann, wenn ich weiß, da ist ein Mensch, habe ich auch eine andere Verbindlichkeit, die möglicherweise dahinter ist, die ich erwarte. Aber wir sehen ja auch in anderen Studien, dass auch andere Fragen gestellt werden. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs. Die Telekom hat vor ein paar Jahren mal mit einem Chatbot experimentiert, dass die Leute mit einem KI-Chatbot chatten konnten. Und das Spannende war, dass eine der deutlich häufigsten Fragen nach dem Gehalt war, was die Menschen aber sonst sich nicht trauen würden, einem Menschen zu stellen. Weil das ist ja so ein bisschen diese sozial, oh, ist unerwünscht und so weiter und so fort. Das heißt, es muss schon transparent sein, dass es eine KI ist. Wenn es am Anfang des Prozesses ist, finde ich das total okay. Ne? Also wenn zum Beispiel in der Orientierung, ne, welcher Job könnte bei euch irgendwie richtig sein, wenn ich aber zum Beispiel mir überlege, Leute wollen eine Stellenanzeige oder so sich anschauen und dann ist auditive Wahrnehmung nicht optimal, weil auditiv laut dauert zu lange. Eine Stellenanzeige sich vorlesen zu lassen beispielsweise, wird viel länger dauern als ein Mensch, der einmal kurz in wenigen Sekunden die wichtigsten Key Facts sich anschaut. Und die meisten Menschen beispielsweise Stellenanzeigen während der Arbeitszeit konsumieren. Und da ist natürlich Audio auch nicht so cool. Also ich würde immer so ein bisschen gucken, zu welchem Prozessschritt wird es gemacht. Finde aber eine KI-Stimme eine echt coole Kombination dazu. Gerade wenn es um so Q&A-Sachen geht, bevor sich jemand bewirbt. Hey, sag mal, wie ist denn das bei euch? Oder die Allianz hatte mal so ein Interview-Training zum Beispiel gemacht, KI-basiert. Das heißt, da konnten die Leute, bevor sie dann irgendwann auch ein Interview hatten, mal so ein bisschen durchspielen, wie läuft denn so ein Interview bei der Allianz ab? Finde ich mega gut. Und da brauchst du natürlich eine gute KI-Stimme, die das Ganze irgendwie glaubwürdig auch machen kann. Für solche Dinge ist eine KI-basierte Sprachanwendung eigentlich wie gemacht.
Ja, finde ich spannend, also wie du es beschreibst, weil ich finde das immer, also bei uns beiden, man merkt, man kennt sich irgendwie und das ist dann schön, man sieht sich wieder und wenn es halt gerade auch um den ersten Eindruck geht, um diese Vertrauensbildung ja relativ früh, also finde ich den Aspekt mega interessant zu sagen, da werden andere Fragen gestellt, deshalb ist es vielleicht auch eine Kombination, aber trotz allem, ich finde, Recruiting muss halt irgendwie noch menscheln. Also das ist, weil ist ja auch ein bisschen ein Verkaufen, ein ernsthaftes Interesse und das würde ich halt bei einer KI immer nie vom Gefühl haben, auch diese Bewegung auf jemanden sozusagen zuzugehen. Deshalb hat mich da auf jeden Fall mal deine Einschätzung interessiert.
Ich habe noch einen weiteren Punkt, den jetzt gerade, als du darüber gesprochen hast, vielleicht noch in den Kopf gekommen ist. Und zwar kennst du den Satz "Listen, don't judge".
Ja.
So, jetzt stell dir vor, du bist ein Unternehmen und du hast dann die Telefonnummer deines Recruiters da. Und dann rufen die Leute an und dann verplappern die sich irgendwie am Telefon und so. Dann ist der Recruiter schon gebiased, wenn die Person sich bewirbt. Und das hätte natürlich eine Maschine nicht. Ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein Argument pro KI-basierter Kommunikation da, dass du gar nicht in die Versuchung kommst, da, dass der Recruiter gebiased ist in dem Moment.
Absolut, das ist natürlich auch häufig ein großes Thema, was ja dann im Endeffekt auch gesagt wird, wo man stark natürlich auch in Interviews sensibilisiert, genau diesen Bias rauszunehmen. Also von daher finde ich das auch nochmal eine gute Perspektive. Ja. Man muss dann, finde ich, nur gucken, dass der Recruiting-Prozess auch nicht zu lang wird. Also wenn man dann etwas macht, erst die KI, dann der Mensch, dann noch ein Gespräch, dann wird der Prozess im Endeffekt ja auch relativ lang.
Aber die KI ist natürlich 24/7 erreichbar. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich würde mich theoretisch irgendwo bewerben, dann hätte ich ja nur Zeit, wenn ich nicht gerade arbeite. Und das ist meistens sehr, sehr spät oder sehr, sehr früh. Also müsste ich ja erwarten, wenn ich mit einem Mensch sprechen müsste, dass diese Person genau in der Zeit arbeitet, wenn ich nicht arbeite. Deswegen ist eine KI vielleicht auch eine ganz gute Ergänzung zu diesem Thema Erreichbarkeit.
Absolut, dann wird noch mit der Frau gegrillt oder auch der Ehering geschmiedet, weil das haben wir noch gar nicht so stark thematisiert. Auch eine schöne Anekdote zu dir, dass du das mit deiner Frau in Düsseldorf, meine ich, gemacht hast.
Genau, also du hast ja als Aufgabe gesagt, ich soll einen persönlichen Gegenstand mitbringen. Und da ich ein fauler Mensch bin und meinen Ehering eigentlich immer dabei habe, habe ich gesagt, es ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, weil den haben wir wirklich selber geschmiedet. Und das ist ja eher was Seltenes. Die meisten kaufen ihre Eheringe. Und wir wollten wirklich was machen, wo wir auch handwerklich Zeit rein investieren und das so aber auch haben wo, oder gestalten können, wie wir es wollen. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, erstmal dieses Back to the Roots. Viele mögen gerade dieses Handwerkliche wieder, dieses Ergebnisse seiner Arbeit spüren, aber auch einen hohen Grad an Individualisierung, den du bei sowas mit reinbringen kannst. Und das ist ja am Ende des Tages, ich sage immer, Recruiting ist ein Handwerk, ne? Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung.
Ist das etwas, was dich generell antreibt, habe ich mich bei dir gefragt? Weil wenn man sich eigentlich alle deine Leidenschaften anschaut, hat man immer irgendwie so das Gefühl, das ist so, es kommt was bei raus, man kann es verfeinern, man kann es individualisieren, auch mit Daten, man kann ganz viel machen, man hat so ganz viele Zutaten und dann guckt man mal, was bei rauskommt, passt es an. Ist das etwas, was du für dich so auch mal reflektiert hast, dass das so ein Motiv deines Lebens ist?
Ich bin unglaublich neugierig und explorativ, deswegen immer, wenn es was gibt, wo ich denke, boah, jetzt kann ich mal was ausprobieren und dann sehe ich das Ergebnis. Manchmal ist es cool, manchmal ist es auch totaler Quatsch, was dabei rauskommt. Ich finde das immer toll. Und deswegen, um kurz Werbung zu machen, bin ich auch mega happy bei meinem Arbeitgeber, weil so ein bisschen dieses US-Tech-Gen ist, probier Dinge aus. Und wenn sie nicht funktionieren, dann lern daraus und mach es halt das nächste Mal anders. Aber nicht dieses, mach bloß keinen Fehler. Das finde ich ehrlich gesagt auch mega cool und das kommt mir super entgegen.
Deshalb bist du neben Recruiting und Spiele-Nerd auch noch Lego-Nerd.
Ja.
Wollen wir aber jetzt gar nicht zu tief vertiefen. Was ja vielleicht spannend ist bei deiner Neugierde. Jetzt hast du im Master in Duisburg-Essen Social Sciences und Statistics quasi studiert. So. Bei der Neugierde bist du dann aber irgendwie im Bereich Employer Branding und Recruiting gelandet. Zugegeben, wenn man ein Employer Branding-Projekt gemacht hat, der darf das nicht unterschätzen. Da kommen ja nicht nur bunte Bilder am Ende raus, sondern es ist ganz viel Daten. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, als du damals gestartet bist, war das Thema vielleicht auch noch gar nicht so en vogue. Wie kam denn dann der Twist? Weil du hättest ja auch in die Marktforschung noch stärker einsteigen können oder in einen anderen Bereich. Oder weiß ich nicht, hast du das wahrscheinlich auch nicht mit dieser direkten Motivation damals studiert, könnte ich mir vorstellen. Wie kam genau dann der Twist so in die HR-Welt?
Also zwei Sachen. Einmal hatte ich tatsächlich, Marktforschung war immer auch eine Option bei mir und fand ich auch super spannend. Hab im Studium aber schon angefangen, einfach nebenbei einer Personalberatung zu jobben. Weil musste irgendwie Geld verdient werden. Ich habe im Studium eigene Wohnung und musste das irgendwie auch selbst finanzieren. Und habe da gemerkt, wie spannend das ist, dieses Thema aber auch datenseitig wieder zu betrachten. Also wie kannst du eigentlich auch Verhalten, Wechselwille von Menschen auch mal so auf so einer statistischen Ebene betrachten? Wo ich dann gemerkt habe, ach guck mal, wenn Menschen zum Beispiel ein paar Mal schon den Job gewechselt haben, werden sie das nächste Mal den Job auch wieder wechseln. Wo ich einfach gemerkt habe, ach guck mal, da gibt es ganz spannende Korrelationen, die man sich anschauen kann. Und fand das Thema mega, mega spannend. Habe deswegen damals auch den Einstieg im HR-Bereich gemacht. Weil ich gemerkt habe, es ist spannender, als ich es im ersten Moment gedacht hatte. Ich hatte aber auch ein Nebenfach im Studium, was in die Richtung ging. Das fand ich schon immer ganz interessant. Und dann habe ich so in der Praxis gemerkt, das fast zwei Jahre im Studium mitgemacht, um da meine Brötchen verdient sozusagen. Und dann gesagt, komm, das ist eigentlich schon ziemlich cool, da möchte ich gerne mehr machen.
Du hast da mehr gemacht und was ja auch geblieben ist, neben dem Schwerpunkt auf Employer Branding, Recruiting, Daten, ist auch das Thema die Liebe fürs Ruhrgebiet. Ich glaube, sie ist nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei einem Gast, den wir schon mal hatten, Marcel Rütten. Ganz liebe Grüße an dich, der Mann von Schicht im Schacht, der auch bei uns im Podcast war. Du hast, ich weiß nicht, ob es ein Hommage an ihn ist, aber auch dieses For All Colors Shirt hier an mit klarem Bezug auch zum Ruhrgebiet. Ist das vielleicht ein kleiner versteckter Gruß auch an ihn?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Original Schicht im Schacht Shirt von der Firma, die halt auch die ganzen Sachen da herstellt. Er hat ja eine Firma aus dem Ruhrgebiet, die teilweise aus alten Grubensachen da was herstellt. Ich weiß gar nicht, Grubenhelden, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Und das ist ein Shirt davon, genau.
Bist du genauso besessen und eingenommen vom Ruhrgebiet oder wie würdest du dein Verhältnis
beschreiben? Der Marcel wird jetzt die Augen rollen und sagen, nein, weil er ist ja weggezogen. Aber im Herzen bin ich immer noch ein Pottkind. Auch wenn ich aus der schöneren Stadt komme, aus Essen und nicht aus Duisburg, aber da scheiden sich die Geister.
Ein Pottkind und ihr seid ja beides, und das kann man ja wirklich sagen, sehr innovative Geister und immer auch mit Büchern, mit Podcasts, mit immer auf der Suche nach der nächsten Idee. Wir haben gesagt, Handwerk, auch das treibt dich an, aber auch die Ergebnisse. Hast du irgendwie für dich neue Ziele gesetzt? Weil ich glaube, jetzt hast du 60, 70 Podcasts gemacht. Bücher kann man auch, also mittlerweile muss man scrollen, zu schauen, was dein aktuelles Buch ist. Hast du für dich Ziele jetzt auch so mit Blick auf die nächsten Jahre?
Ja, immer. Also Ich habe permanent neue Sachen. Eine Sache, über die ich gerade sehr, sehr laut nachdenke mit zwei anderen Expertinnen aus der Branche, ist das Thema Quality of Hire nochmal genauer anzugehen. Das fände ich mega spannend. Und mit zwei anderen Leuten wiederum, die auch so ein bisschen aus der akademischen Richtung kommen, auch nochmal das Thema ganzheitliche People Experience nochmal ein bisschen anders zu betrachten. Also bisher haben wir die Candidate Experience, die wir uns anschauen, und wir haben die Employee Experience, aber es wird viel zu selten geguckt, wie hängen die eigentlich miteinander zusammen. Meine These ist, du willst am Anfang immer die Erwartungshaltung wecken, die dann gematcht wird mit der späteren Realität im Arbeitgeberumfeld. Und wenn du das mal zahlenseitig versuchst, ein bisschen mehr zu vermengen und auch mal ein, zwei Methoden da mal überlegst, wie können die eigentlich ganzheitlich da sein, dann schaffst du unglaublich großen Mehrwert für Employer Branding, für Talent Attraction und so weiter. Und das ist zum Beispiel eins der Themen, mit dem ich mich beschäftige gerade.
Wenn du People Experience sagst, da kommt irgendwie für mich im Kopf auch nochmal die Brücke zum Thema Spiel. Wenn ich dich bitten dürfte, einen Satz zu vervollständigen.
Jetzt kommt's.
Wenn Recruiting ein Spiel wäre, dann wäre es?
Unglaublich spannend.
Und was wäre es für eine Art? Wäre es für dich digital? Wäre es analog? Was hast du da als erste Assoziation im Kopf?
Wie so eine Wirtschaftssimulation. Kennst du damals diese Fußballmanager?
Ja, na klar.
Ja, und genau sowas. Ich hab, und jetzt kommt wieder ein bisschen mein Nerdtum. Ich habe sogar mal an so einem Hobbyprojekt gearbeitet. Ich code nebenbei auch und habe tatsächlich mal versucht... Ja. Das wäre auch nochmal irgendwas. Wenn ich richtig viel Zeit habe, würde ich das wahrscheinlich sogar irgendwann mal fertig machen. So eine Recruiting-Simulation. Wie du als Recruiting-Manager versuchst, in einem Unternehmen die Leute zu rekrutieren und einmal mal spieltheoretisch durchzugehen, was passiert eigentlich, wenn ich A oder B oder C mache. Also ich würde es wie so ein Oldschool-Bundesliga-Manager sehen, nur eben auf Recruiting bezogen.
Und was wären dann die Spielregeln?
Die Spielregeln, du hast Recruiting-Ziele und versuchst, diese zu erreichen. Also x Leute zu rekrutieren mit deinen begrenzten Mitteln, das ist ja immer die Einschränkung, und mit unglaublich vielen Möglichkeiten.
Das wäre eigentlich auch ziemlich cool für Schulen, wenn wir mal so ein Planspiel Recruiting machen können.
Absolut, absolut.
Können wir mal drüber nachdenken. Ja. Machen wir so ein Make-Special, Tim Verhoeven, Indeed-Special, Planspiel Recruiting. Das wäre irgendwie, vielleicht ist heute...
Ja, also an Ideen mangelt es nicht.
Dann gibt es Mario und Luigi und Tim und Lukas als Spielfiguren, die man aussuchen darf. Und natürlich auch noch ein paar Frauennamen wie Jessica oder Anita, damit da natürlich dann auch für die Diversität gesorgt ist. Was ich bei dir richtig cool finde, neben all dieser Begeisterung für die Themen, ist, du bist für mich einer der wenigen Menschen, ich amüsiere mich teilweise wirklich über deine LinkedIn-Beiträge, weil manchmal kommt dann so, nein, und du kommentierst ja auch richtig stark. Also ja. Du bist jetzt ja nicht nur so ein Herzchengeber und also ich glaube, bei dir wäre es so, ich glaube, dir würde es manchmal helfen, wenn LinkedIn genauso viele Emojis hätte wie WhatsApp oder andere Chat-Nachrichtendienste. Und du setzt dich ja richtig damit auseinander. Und jetzt wird ja auch immer viel über LinkedIn gesprochen. Auf der einen Seite sind wir alle noch da, auf der anderen Seite gibt es aber auch so Dinge, wo wir sagen, wir merken eine Veränderung, es ist nicht mehr so spezifisch und so. Wie blickst du auf LinkedIn?
Also erstmal finde ich, LinkedIn hilft, viele Themen präsent zu machen. Und es ist ein Abbild der Gesellschaft und gleichzeitig aber auch ein bisschen eine Bubble. Es ist sehr, sehr white-collar-lastig, es ist mittlerweile sehr Dienstleister geprägt. Es wird leider viel dort geteilt, was wenig Substanz hat. Und darüber ärgere ich mich manchmal auch, wenn es falsche Behauptungen oder falsche Tatsachen nach außen spiegelt. Wenn also irgendwo Fake News geteilt werden, sei es, ich habe letztes Mal wieder einen Beitrag über Face Reading, also Leute, die behaupten, sie könnten aufgrund der Differenz zwischen Nase und Oberlippe erkennen, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Also ja, ich muss mal genau, kann ich hier nicht sagen, ist nicht jugendfrei, deswegen müssen wir da ein bisschen nicht ins Detail reingehen. Oder Leute, die behaupten irgendwie, ja, Unternehmen selektieren doch alle nur noch durch KI aus und so weiter. Das ärgert mich sehr, weil es einfach komplett falsche Behauptungen sind und einen Markt am Ende des Tages kaputt macht. Weil es zerstört eine Erwartungshaltung oder verändert die Erwartungshaltung von Jobsuchen. Das seriöse Image, die wir jetzt im HR oder Recruiting aufbauen seit vielen Jahren, macht sowas komplett kaputt. Und deswegen versuche ich dann auch sehr deutlich gegen so einen Quatsch auch zu argumentieren. Und nehme da auch kein Blatt vor den Mund, versuche es immer noch faktenbasiert auch zu machen und den Leuten dann irgendwie was mitzugeben. Aber am Ende des Tages finde ich es wichtig, dass man auch gegen Fake News etwas sagt und es nicht einfach unkommentiert stehen lässt.
Kann ich nur zustimmen. Und wie gesagt, bei mir sorgt es immer auch, einfach für Bewunderung. Nee, weil ich meine, es ist ja nicht einfach. Also, ne, listen, don't judge, aber haben wir gesagt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, da mal ein bisschen aufzuräumen und einfach auch eine Bewertung vorzunehmen und in diese kontroverse Diskussion einzusteigen und nicht immer nur zu sagen, finde ich alles klasse und finde ich alles toll. Mit den ganzen Perspektiven, die du hast, und wir haben bei KI, da habe ich immer den Gag mit KI und Kinder, schreibe ich irgendwie beides groß. Vielleicht eine Frage an dich zuerst. Was war dein Traumberuf als Kind?
Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich auch Astronaut oder sowas.
Das passt ja auch ganz gut zu unserem Studio-Setting. Der steht hinter dir. Und mit Blick auf diese ganzen Sachen ist es ja, glaube ich, so, dass viele Eltern irgendwie auch ein bisschen besorgt sind, was so die Zukunft angeht für die Kinder, Arbeitsmarkt. Dann natürlich auch sehr stark eine Meinung haben, was man dann machen sollte. Die Frage an dich, wie haben deine Eltern dich in deiner Berufswahl oder auch mit Blick auf deine Karriere geprägt? Und B, wie versuchst du da auch Einfluss zu nehmen oder auch noch Einfluss nehmen zu werden mit Blick auf deine Kids? Ich glaube, dein jüngstes Kind ist 2 Jahre alt. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft. Da darf man, glaube ich, auch noch ein bisschen die Leine lassen. Aber wie vielleicht würdest du diese 2 Fragen beantworten? Ja,
ich glaube, das, was meine Eltern mir am meisten mitgegeben haben, war Fleiß. Meine Eltern waren immer beide am Arbeiten. Das heißt, bei uns gab es auch nicht dieses stereotype Rollenbild, Mutter ist zu Hause und Vater schafft an in irgendeiner Form und holt Geld rein. Das war von uns oder bei uns immer komplett anders, sondern immer gleichberechtigt. Beide waren am Arbeiten oder mussten arbeiten. Das ist ja fairerweise nicht etwas, was man sich häufig ausgesucht hat, sondern in der damaligen Zeit war es eher ein Müssen als Dürfen. Das war, glaube ich, sehr, sehr stark. Und meinen Eltern war es relativ egal, was ich mache am Ende des Tages, solange ich halbwegs etwas mache, womit ich Geld verdienen kann. Meine Eltern, da ich sehr faul in der Schulzeit wiederum war, haben mir das Studium nicht so richtig zugetraut und viele Sachen, glaube ich, damals auch nicht zugetraut, weil sie dachten, der Junge hat doch eh keinen Bock, der Junge ist zu faul und so weiter und so fort. Und ich kann ihre Sicht sehr gut verstehen, weil ich damals sehr viel Flausen im Kopf hatte. Und wenn ich auf die damalige Zeit rückblicke, wahrscheinlich auch nicht die klassischste Entwicklung, die ich heutzutage gemacht habe. Was ich meinen Kindern mitgeben möchte, ist Zuversicht. Zuversicht ist unglaublich wichtig. Ich glaube, wenn du zuversichtlich in die Zukunft blickst, dann hast du Mut, dann kannst du Dinge verändern. Dann lässt du dich nicht durch Ängste treiben, durch Existenzängste oder andere Sachen, weil es gibt so viele Veränderungen, die wir uns jetzt nicht mal mehr ausmalen können. Wenn du zuversichtlich auf diese blickst, bist du Teil dieser Veränderung und kannst immer deine Möglichkeiten rausnehmen. Und das ist die einzige oder die wichtigste Sache, die ich meinen Kindern mitgeben möchte.
Klatsch im Podcast ist, glaube ich, nicht so gut, aber ich klatsche jetzt einfach mal gedanklich für die ZuhörerInnen. Das ist eigentlich auch eine geile Überleitung zum Thema KI, weil was da ja häufig ist, ist diese Angst. Also wir kennen alle den Schachcomputer, der gegen den Mensch gespielt hat. Daher wird ja immer dieses Mensch gegen Maschine sehr früh irgendwie geprägt. Bei Star Trek war die Welt übrigens noch in Ordnung. Ich glaube, das war die letzte Zukunftsvision, die wirklich voller Zuversicht geprägt war. Ja. Unterschiedliche Ethnien haben in einer technologisch fortschrittlichen Welt super gut miteinander zusammengearbeitet. Wir mit dem EPI, also mit dem Innovation Park of Artificial Intelligence, probieren das natürlich auch, KI Kindern, Menschen einfach näher zu bringen. Dann gibt es aber auch so Tools wie zum Beispiel den Jobfutoromat. Sagt dir das was?
Nein.
Der Jobfutoromat ist ein Tool und ich finde es cool, aber mich würde deine Meinung dazu interessieren. Da kann ich heute einfach auf eine Webseite gehen und ich kann zum Beispiel sagen, ich bin HR-Transformationsberater und dann quasi spuckt mir dieses Tool aus, wie viele meiner Kerntätigkeiten, also erstmal wirklich eine Zahl, zum Beispiel 7 von 10 Kerntätigkeiten in diesem Berufsbild sind Stand heute automatisierbar. Und dann wird es quasi noch aufgeschlüsselt. Ich finde es dahingehend cool, als dass es einem mal so eine Orientierung gibt. Das Tool sagt ja nicht, das ist die Wirklichkeit oder das Tool gibt ja auch keine Empfehlung, aber es gibt ja einfach erstmal so ein bisschen ein Bild. Das kann aber natürlich auch ernüchternd sein, weil wenn im Endeffekt 7 meiner 10 Kerntätigkeiten, also 70%, bereits heute automatisierbar sind, kann ja genau diese Angst geschürt werden. Wie findest du grundsätzlich den Gedanken von so einem Tool?
Ich glaube, die Herausforderung ist, das ist so what? Also was mache ich mit der Information? Dann gibt es Menschen, die sehr reflektiert sind, die wahrscheinlich aber dieses Tool gar nicht benötigen, weil sie schon selber darüber nachgedacht haben, die interessante Schlüsse daraus ziehen können. Die zum Beispiel sagen, ah cool, so kann ich meinen Job vielleicht nochmal effizienter machen. Weil alles, was automatisierbar ist, kann ich ja jetzt schon nutzen, um dann irgendwie cooleren Output zu generieren. Die Leute, die vielleicht weniger reflektiert damit umgehen, da wird es eher Ängste schüren. Also, oh Gott, heißt das, ich werde wegrationalisiert und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn solche Sachen einfach rausgehauen werden, ohne den Menschen jetzt mitzugeben, was heißt das für dich? Ne? Und weil dann haben die Menschen, die eh Ängste haben, da werden die Ängste geschürt. Und das ist gerade das Schlimmste, was passieren kann. Das bei ganz, ganz vielen Dingen ist Angst das größte Problem, was wir haben. Angst führt zu Abneigung, zu ich ziehe mich zurück, ich igel mich ein, ich bekomme Wut, ich werde aggressiv. Das ist ja alles das, was auf Angst aufbaut. Oder viele Probleme, die wir heute haben von Rassismus und so weiter, basieren ja auf Angst, auf Unwissenheit. Und ich glaube, alles, was das mitschürt, sehe ich als problematisch an. Auch wenn die Intention gut ist.
Und du hast komplett recht, weil ich meine, der Mensch hat extreme Angst vor Naturkatastrophen zum Beispiel.
Ja.
Und eine Theorie ist ja auch Sprache schafft Realität, dass eben gerade auch zum Beispiel Flüchtlingswelle als Wort ins Feld geführt wird. Das heißt, du kommst ja mit einem Wording, was der Mensch hochgradig Angst macht, und stülpst ihm das einfach so latent über. Und natürlich macht das was mit dir ganz unbewusst, wenn du die Sachen im Endeffekt liest.
Absolut. Also kann ich nicht mehr zustimmen, als ich so mache.
Wenn du was liest, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe dir eine kleine Stärkung zu dem Zeitpunkt mitgebracht. Einen kleinen Glückskeks. Ich finde, den hast du dir verdient, jetzt nach all der Zeit. Vielleicht magst du den mal öffnen. Du darfst den natürlich auch essen als Stärkung, wie auch immer. Aber am besten wäre es natürlich noch, wenn du den Spruch, der sich darin verbirgt, vorliest und einfach mal ganz unverblümt, ganz spielerisch, neugierig, wie du so bist, uns mal deine ersten Assoziationen zu dem Sprüchlein dieses Kekses
mitgibst. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, was kommt.
Angst? Ich denke, wir sollten noch zuversichtsgetrieben, neugiergetrieben sein.
So, da steht drauf, Tim hat immer recht.
Okay, absolut, dann ist es der Falsche, da müssen wir nochmal
sprechen. Nein, Veränderung bringt neue Chancen. Ich finde, das passt sehr gut zu dem, was wir gerade besprochen haben. Es war komplett unabgestimmt, aber erstmal Veränderung finde ich super. Ich kann aber auch komplett verstehen, wenn Menschen Angst vor Veränderung haben, weil Veränderung stellt Dinge in Frage, die wir liebgewonnen haben. Und ich glaube, das führt dann immer zu dem Thema Change Management. Ich glaube, dass das etwas ist, was gerne vergessen wird. Wie wichtig gutes Change Management ist. Ich meine, deswegen gibt es ja auch gute Dienstleister, die dabei unterstützen können, habe ich gehört. Ja,
das gibt es.
Habe ich gehört. Und das ist so essentiell wichtig und wird so massiv unterschätzt. Und nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft. Also wenn wir überlegen, wie viel Veränderungen gerade anstehen, wie viel Digitalisierung gekommen ist und viele Entwicklungen, viele Initiativen vergessen, Menschen mitzunehmen. Dann passiert nämlich Gegenbewegung, dann haben wir Lagerbildung. Nehmen wir nur mal so ein einfaches Thema, was sehr, sehr stark spaltet, das Gendern. Beide Seiten denken, sie haben komplett recht und akzeptieren nicht die Meinung der anderen Seite. Und es wurde aber nie überlegt, wie kann ich eigentlich vielleicht mal langsam dazu beitragen, dass die Menschen das akzeptieren, dass sie mitgenommen werden, weil da wird, wenn jemand, der sein Leben lang 50, 60 Jahre nicht gegendert hat, plötzlich gesagt wird, nee, das machst du falsch, wie du das sagst, dann ist das eine Veränderung, die stattfindet. Und dass die Menschen nicht sofort juhu schreien, jo, hast recht, 50 Jahre mein ganzes Leben habe ich was falsch gemacht. Ja, endlich sagst du mir das ja, auch wenn ich dich gar nicht kenne, aber ja, sage ich hier super. Egal, wie richtig das möglicherweise auch ist, es ist eine Frage von Change Management. Und da würde ich mir in der Gesellschaft mehr wünschen, dass über sowas auch nachgedacht wird, anstatt immer dieses der eigenen moralischen Überheblichkeit oder der, nein, nicht, vielleicht fehlt mir noch richtige Worte, aber der eigenen moralischen Überlegenheit heißt das Wort, nicht nur die zu sehen, sondern manchmal eben auch zu überlegen, wie kann ich die Menschen mitnehmen. Das wäre was ich mir wünschen würde.
Im besten Fußballsinne sind wir zwar schon in der Nachspielzeit angekommen, aber wir können noch ein bisschen überziehen, wir haben noch ein bisschen Aufnahmezeit. Weil du hast echt viele Sachen ins Feld geworfen. Übrigens im Radio, ich kommentiere ja auch Fußball, da ist immer der Hinweis, was Gendern angeht. Wir sprechen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Also dass man quasi beide Geschlechter eben auch spricht. Das ist da immer die Empfehlung. Und was ich auch total interessant fand, war das Thema Change Management. Ich zeige dir nachher mal eine ganz lustige Abbildung. Die haben wir immer für uns so als Point of View, wenn wir für das Thema sensibilisieren wollen. Also erstmal, ich mag den Begriff Change Management gar nicht. Trotz allem führt diese Grafik den Begriff Change Management. Und das baut vielleicht die Brücke zwischen uns. Da steht oben drüber die teuersten Sätze der Welt. Also sozusagen nach dem Motto, ich habe ja gesagt. Also du hast schon einen teuren Satz getroffen. Der tut doch nichts oder der will doch nur spielen. Da sind wir bei meinem Hund, den du ja auch schon indirekt kennenlernen durftest. Und dann eben, wir brauchen kein Change Management. Das ist quasi auf einer Stufe und zeigt natürlich, dass häufig ja gesagt wird, ach, Projektmanagement reicht, wir brauchen kein Change Management. Ich mag den Begriff deshalb nicht, weil ich glaube, diejenigen, die sich mit Change Management schwer tun, natürlich von diesem Buzzword getriggert sind. Und was ist Change Management? Am Ende ist Change Management Emotionen. Und wenn wir lachen, wenn wir im Endeffekt eine gute, positive Erfahrung miteinander machen und einen guten Berührungspunkt haben, dann haben wir ja, glaube ich, ein Stück weit diese Zuversicht eben auch. Und was spannend ist vielleicht auch, dass man als Erwachsener, und das ist der Grund auch, habe ich neulich eine Studie darüber gelesen, warum Kinder so häufig so unverblümt glücklich sind, ganz viele erste Male haben. Ja. Also ein Kind zum Beispiel, keine Ahnung, die erste Bratwurst, der erste Grillkäse, das erste Mal Fahrradfahren, der erste Schmetterling, die ersten Sonnenstrahlen so. Aber als Erwachsener hast du das einfach in der Fasson und in der Facette gar nicht mehr so. Und ich glaube, das ist, wenn man das als Mindset irgendwie nimmt, dass man auch bei einer Veränderung sagt, das ist irgendwie auch was Neues. Gerade auch in dieser viel zitierten Welt des Upskillings ist das, glaube ich, irgendwie auch nochmal so ein bisschen ein spannendes Mindset, wo man sagt, naja, jede Veränderung challenged mich auch. Es ist eine Herausforderung, es ist kein Problem, es ist eine Herausforderung und es ist vielleicht auch eine neue Erfahrung, die ich dann ja für mich bewerten kann, ob ich sie toll oder schlecht finde, aber den Aspekt zumindest mal ein Stück weit nach vorne zu packen.
Ich finde gut, weil das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es etwas Positives mit einem macht, wenn man Veränderungen, ich bin jetzt immer beim Englischen, embrace the change, ne? Also offen und das Umarmen und so dieses Ganze finde ich total wichtig dabei. Und das merkt man auch bei sich selber. Man hat natürlich immer auch wieder selber, oder ich habe selber bei mir auch Widerstände, wenn natürlich eine große Veränderung kommt. Und dann sage ich mir immer, komm, es macht doch nichts besser, wenn ich mich jetzt aufrege. Es wird nichts daran verändern, außer dass ich mich schlecht fühle. Also versuche ich doch lieber mit einem anderen Mindset ranzugehen, dass ich mich gut fühle. Weil mir geht es doch um mich selber dabei.
Embrace Change. Ich würde jetzt sagen, embrace Tim. Also ich würde dich am liebsten umarmen für diesen Podcast. Es hat mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Bevor ich dich hier aber entlasse und wir auch nochmal auf die Dachterrasse gehen und den Tag irgendwie ein bisschen bei hoffentlich gutem Wetter lauschig ausklingen lassen. Eine Frage noch, wir haben wirklich viele Themen diskutiert und was mich bei dir einfach immer interessiert oder was ich glaube auch, was du einfach sehr gut mit deiner Erfahrung einbringen kannst, ist so ein bisschen ein Ratschlag. Wir haben über Zuversicht, über Neugierde gesprochen, auch wenn jetzt jemand vielleicht an einem Punkt ist, wo er beruflich sagt, ach, so ein bisschen eine Phase der Unsicherheit. Jetzt hat Tim auch noch gesagt, ah, dann gibt's irgendwie beim Recruiting so Wellen und mal geht's hoch, mal geht's runter. Dein Plädoyer, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht abschließend so als kleines Mantra, als deinen Tipp, als deinen Ratschlag mitgeben heute?
All das, was ihr heute anschaut und was vielleicht so auf einer Marktperspektive schwierig erscheint, beispielsweise Kandidatinnen zu finden, das wird durch den demografischen Wandel in den nächsten 10 Jahren sich noch unglaublich stark verändern. Das heißt, eure Rolle, eure Position wird wichtiger. Nehmt das an und akzeptiert das und handelt entsprechend.
Das kann man einfach mal ganz kurz so sacken lassen. Wir haben auf jeden Fall entsprechend gehandelt. Wir haben diesen Podcast gemacht. Wir haben drüber gesprochen. Wir haben es in die Tat umgesetzt. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch nach Heilbronn gekommen bist in unser neues Studio und hier, sagen wir mal, wirklich People Perspectives und Make-Luft geatmet hast. Vielen, vielen Dank, Tim, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und natürlich auch vielen Dank an euch, die diesen Podcast gehört haben. Wir danken euch fürs Zuhören, hoffen auch, dass er euch natürlich gefallen hat und hoffen natürlich auch, dass ihr Lust auf mehr bekommen habt. Weitere Folgen werden natürlich kommen. Bewertet uns wie immer gerne über die gewohnten Plattformen. Gibt auch einen Videocast zu dem Podcast heute. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen an Tim habt, mit ihm auf LinkedIn diskutieren wollt, dann könnt ihr natürlich gerne adden. Seine Bücher sind auch immer eine absolute Leseempfehlung. Wir freuen uns, von euch zu hören. Gerne auch an mein Konto oder dann eben auch an Make oder per E-Mail an hello@make.com. Ihr merkt, es gibt viele Wege, uns zu erreichen und in den Austausch zu gehen, und sprechen hilft immer. Von daher danke für diesen Podcast. Schönen Tag und bis zum nächsten Mal.